Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Also, wir haben ganz viel gehört in den letzten Wochen, wie Jesus angekündigt wird, wie er geboren wird, wie vorher noch Josef das noch beigebracht kriegt, dass er bei seiner Maria bleiben soll, obwohl er weiß, dass das Kind nicht von ihm ist. Haben wir alles gehört. Wir haben gehört, wie Jesus geboren wurde. Wir haben gehört, wie er beschnitten wurde. Wir haben letzte Woche gehört, wie er nach Jerusalem gebracht wurde, um dargestellt zu werden. Das Ganze sind sozusagen so 1,5 Monate. Und dann ist 12 Jahre absolute Funkstille. Kein Wort über Jesus. Nichts. Wir erfahren nichts, was er gemacht hat, wie er sich verhalten hat. Was es irgendwie Besonderes gab, nichts. Und dann gibt es eine Geschichte im Lukas-Evangelium, da ist er 12 und dann ist wieder 18 Jahre lang totale Funkstille, nichts, kein Wort. Erst als er 30 ist und am Jordan von Johannes getauft wird. Und zwischendurch nur diese eine Geschichte, 11 Verse, 11 Sätze, mehr nicht. Muss wichtig sein, der Text. Muss wichtig sein. Und das ist der Text für heute. Und er steht im Lukas-Evangelium, wer mitlesen will, Kapitel 2. Los geht's in Vers 40. Da heißt es ganz allgemein über diese 12 Jahre. Jesus wuchs heran und wurde ein kräftiges Kind, zum Glück. Gott schenkte ihm Weisheit und seine Gnade begleitete ihn. Und dann diese Geschichte. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passahfest nach Jerusalem. Passahfest, das ist so ein Fest bei den Juden, da denken sie daran, dass Gott sie befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten hin nach ins neue, ins gelobte Land. Und das feiern sie jedes Jahr ganz groß, wird gemeinsam geschlachtet, so ein kleines Böckchen und dann wird das gemeinsam gegessen in der Familie. Da gibt es ganz schönes, umständliches Essen, was man so zu sich nimmt, wo man an alles denkt, was da so war damals, als die Israeliten aus Ägypten in die Freiheit geführt wurden. Und so eine richtige, ordentliche jüdische Familie, die macht das auch. Die geht, wenn sie dicht bei Jerusalem wohnt, alle zu allen 3 Festen. Das ist von Nazareth nicht ganz so leicht. Das sind ungefähr 120 Kilometer Luftlinie von Nazareth bis hoch nach Jerusalem und dann sind es auch noch ungefähr 850 Höhenmeter. Also das macht man nicht ein paar Mal im Jahr, wenn man nebenbei Geld verdienen muss. Also die gehen einmal im Jahr, das war auch in Ordnung so. Und ihr müsst euch das so vorstellen, in der Stadt Jerusalem leben damals ungefähr 60.000 Menschen, war eine richtige Großstadt. Und man schätzt heute die Zahl der Pilger, die in der Stadt waren, auf etwa 1 Million. Jedes Jahr, zu jedem Fest. 60.000 Einwohner, 1 Million Gäste. Also das Chaos und das Gewusel und das Gerenne, das könnt ihr euch vorstellen. Und das Geschiebe, also wäre heute in Corona-Zeiten gar nicht denkbar, so ein Pilgerfest zu feiern. Vers 42. Als Jesus 12 war, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin, so wie es üblich war. Normalerweise blieben die Kinder zu Hause und durften erst mitkommen, wenn sie 13 waren. Da hat man nämlich als richtiger, ordentlicher jüdischer Junge, hat man da seine Bar Mitzwa, also seine Konfirmation, würden wir heute sagen. Jesus darf schon vorher mit. Ein Jahr vorher, als er 12 ist, darf er mit. Wir erfahren nicht, ob er wirklich, vielleicht ist er auch sonst immer mitgegangen, wer weiß. Aber diesmal ist er dabei. Und ich kann mir vorstellen, er war aufgeregt, so wie alle Jungs aufgeregt sind, wenn es irgendwas Besonderes zu erleben gibt. Und so geht er mit. Und er darf dabei sein. 43 bis 45. Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ja, stellt euch das jetzt vor. 1 Million Menschen, es gibt den Abschlusssegen bei diesem Fest und 1 Million Menschen gehen aus dieser Stadt nach Hause. Dann wird uns klar, was hier passiert. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber die Eltern merkten es nicht. Sie dachten, er ist bei den anderen Reisenden und zogen eine Tagesreise weit. 30 Kilometer, schätze ich mal. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn überall. Könnt ihr euch diese Eltern vorstellen, wie viel Angst die hatten? Der Bengel weg. Menschenskinder mit 12 kann der nicht mal. Und dann wird gemeckert auf den Knaben. Erst, ja, kann der nicht mal. Und dann, und die beiden, Maria und Josef, die werden auch gegenseitig, ja, der hätte es mal aufpassen können. Du hast doch gesagt, nö, du hast gesagt. Das machen wir ja immer so, ja. Wir machen uns eigentlich selbst Vorwürfe, aber die sprechen wir nicht laut aus, sondern laut sprechen wir nur die Vorwürfe gegen den anderen aus. Das ist in Partnerschaften so, das ist in Familien so, das ist auch in anderen Freundschaften und Gemeinden so. Und so werden die das auch gemacht haben. Und die haben Angst um den Bengel. 1 Million Pilger, nun gab es damals keine Rennautos, die da durch die Gegend fuhren, aber weiß ich was, wo man da abhanden kommen konnte. Dann endlich, am 3. Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, also bei den Rabbis. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. Das finde ich erstmal interessant, dass Jesus zuhört und Fragen stellt und alle über seine Antworten staunen. War gar nicht gesagt, dass er irgendwas antwortet. Vielleicht sind seine Fragen auch die richtigen Antworten. Kommen wir gleich nochmal drauf. Das Erste, was dieser Text fragt, diese eine Geschichte, die wir haben, diese 3 Tage im Leben von Jesus zwischen 0 und 30, will eines als Erstes erzählen, nämlich eine Antwort geben auf die Frage, wer ist Jesus? Und die erste Antwort, die dieser Text gibt, ist, Gottes Weisheit wird an ihm sichtbar. An ihm, diesem Menschen, wird schon als Kind sichtbar die Weisheit Gottes. Vers 48, seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden. Na, denen war das peinlich, ist doch klar. Das waren ganz normale Leute aus Nazareth, ein Zimmermann und seine Frau. Und der Bengel setzt sich mit seinen 12 Lenzen zu diesen Rabbis und quatscht denen die Glucke vom Nest, wie man so sagt. Da stellt er dumme Kinder Fragen, das macht man noch nicht. Das war unangenehm mit solchen Menschen. Da setzt man sich, wenn dann, demütig in die 3. Reihe und hört zu. Und das hat Jesus anders gemacht. Und das war denen unangenehm, kann ich mir vorstellen. Das waren ja ganz fromme, bescheidene Leute. Ich glaube, dass Jesus sich dieses Wissen erhalten hat. Wisst ihr, wenn man das Neue Testament liest, merkt man ja immer wieder, wie Jesus mit den Kindern umgeht. Dass er nämlich Kinderfragen wirklich ernst nimmt. Und dass er Kinder den Erwachsenen zum Vorbild hinstellt. Und ich glaube, das liegt daran, dass er nicht vergessen hat, wie er als Kind war. Wir Erwachsenen sind oft so, dass wir denken, naja, Kinder mit ihren. Jesus war anders, weil er nicht vergessen hatte, was er für Fragen hatte, als er ein Kind war. Und wir sollten vielleicht auch aufmerksamer sein auf die Kinder. Wenn er das schon gemacht hat, sollten wir das vielleicht auch machen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern unser Thema ist, wie diese Geschichte weitergeht, denn sie geht hochmodern weiter, denn Maria sagt den Satz, den im 21. Jahrhundert jede Mutter auf dieser Welt auch gesagt hätte. Das Buch ist total up to date. Sie sagt, seine Mutter fragte ihn, Kind, wie konntest du uns das antun? Ha, oder? Das ist eine Frage, könnten wir nicht besser stellen. Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Verzweifelt gesucht. Das Wort, das da steht im griechischen Text, heißt mit Schmerzen. Jesus mit Schmerzen suchen. Und wie viele suchen ein Leben lang nach ihm, suchen nach Sinn, nach Halt, nach Korrektur, nach Trost, nach einem Meister fürs Leben, nach einem König. Und finden ihn nicht und suchen verzweifelt und mit Schmerzen nach ihm. Fügen sich selbst Schmerzen zu bei dieser Suche, fügen anderen Schmerzen zu bei dieser Suche nach Sinn. Er antwortete, wieso habt ihr mich gesucht? Das ist eine Frage, oder? Da fällt dir doch nichts ein. Als Eltern fällt dir da nichts ein. Wieso habt ihr mich gesucht? Was ist denn los? Macht denn hier so ein Fass auf? Also das könnten unsere Teenager auch sagen, ja. Mensch. Aber so ist das nicht gemeint, glaube ich. Interessant ist, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, sie finden ihn am dritten Tag. Und ich will mal sagen, 12 Jahre vorher kein Mucks und 18 Jahre später kein Mucks. In dieser Geschichte ist kein Wort zufällig. Und wir erinnern uns vielleicht, wenn ihr die Geschichte kennt, an einen anderen dritten Tag, als sie auch kommen, nicht die, aber andere kommen und ihn suchen. Und der Engel, der im Grab sitzt, sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Hier ist er nicht. Das ist auch so ein dritter Tag. Und ich glaube, Jesus fragt uns auch heute Morgen, warum suchst du mich in den Esoterikregalen deiner Buchläden, auf den Bergen des Himalaya oder in der Tiefe deiner Seele oder deines Verstandes oder in den Abgründen einer Flasche oder in den Weiten des Universums oder in den trüben Tümpeln der Götzendienste, heute wie damals, moderne und alte, in den fernöstlichen Meditationen oder in den fernwestlichen Buddhismuskursen in der Kreisvolkshochschule. Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Also als Vater muss ich mal sagen, dass der Josef mir ziemlich leid tut. Der kriegt eine ganz schöne Packung an dem Tag. Oder er geht als Papa dahin, sucht den Bengel 3 Tage lang, rennt nochmal zurück nach Jerusalem und Jesus sagt, hast du nicht gewusst, dass ich bei meinem Papa sein muss? Das ist schon ein Ding. Aber es ist eine schöne Erinnerung für alle unter uns, die Eltern sind, dass nämlich unsere Kinder uns nicht gehören, sondern nur geliehen sind. Sie haben einen Vater und zu dem gehören sie auch. Jesus erkennt sich, und das ist das Zweite, was ich glaube, was Lukas erzählen will, Jesus erkennt sich selbst als Gottes Sohn. Ich stelle mir vor, nach der Auferstehung ist es ja so, dass Maria mit bei den Jüngern sitzt. Immer wieder, also Maria und die anderen Frauen, die sind da in Jerusalem mit bei der Gemeinde dabei. Und immer wieder werden die Leute hingekommen sein und werden gesagt haben, oh Maria, kannst du nicht mal erzählen, wie war denn Jesus so als Kind und so. Und das wird die interessiert haben, mit Sicherheit, hätte mich auch interessiert. Und die hat vor allem eine Frage interessiert, die vielleicht euch auch interessiert. Hat er das schon immer gewusst, wer er ist? Wusste Jesus schon von Anfang an, schon als Kind, wer er ist? Und ich kann mir vorstellen, dass Maria diese Geschichte erzählt hat. Es gibt noch was Besonderes an dieser Geschichte und an diesem Satz, den Jesus hier sagt, wusstet ihr nicht, dass ich bei meinem Vater sein muss? Es ist nämlich der erste Satz, den Jesus sagt. Also er hat vielleicht vorher mit Sicherheit auch schon Sachen gesagt, aber das wissen wir nicht. Der erste Satz im Lukas-Evangelium, den Jesus sagt, ist der, warum habt ihr mich gesucht, wusstet ihr nicht, dass ich bei meinem Vater sein muss. Das Jesu erstes Wort auf dieser Welt ist die Rede davon, dass er Gott den Vater nennt. Und das ist neu. Das ist uns so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir ihn Vater nennen. Selbst viele Menschen, die gar nicht glauben, wissen, dass die Christen immer ihr Standardgebet mit Vater anfangen. Vater unser. Das hat Jesus mal uns beigebracht, dieses Gebet. Im Alten Testament gibt es das auch, aber da gibt es den Vaterbegriff immer nur für den großen Schöpfer oder für den Vater des Volkes Israel. Aber niemand vorher nennt ihn so. Mein Papa, mein Vater, dein Vater. Das ist im Grunde ein Kern seiner Botschaft. Jesus zeigt uns Gott ganz anders als alle anderen Religionen dieser Welt oder auch als das Judentum vorher, als den, der ein ganz persönlicher Vater ist und ich ein ganz persönliches Gotteskind, ein eigenes, ein einzelnes. Ich bin nicht nur Teil eines Volkes, sondern ich bin als einzelner Mensch sein Kind und du bist so, wie du bist, sein Kind. Und du musst nicht sein wie die anderen, damit du sein Kind bist, sondern so wie unsere Kinder. Also wir haben ja nun genug, also genug haben viele, aber ja, also jedenfalls haben wir einige und die sind alle verschieden, obwohl sie alle die gleichen Eltern haben. Das ist doch verrückt. Und das ist gut so. Gott ist ein Vater und dein Vater sucht dein Herz. Und Jesus stellt Fragen. Dieser ganze Text ist ja eine einzige Aneinanderreihung von Fragen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. hat ja keine andere Sache. Es werden nur Fragen gestellt, den ganzen Text durch. Es gibt keine einzige Antwort, nur Fragen. Die alten jüdischen Rabbiner haben gesagt, mit Fragen nähert man sich Gott. Und wenn du fragst und anfängst zu fragen, dann wirst du ihn finden. Du wirst ihn suchen und dann wirst du ihn auch finden. Das hat er versprochen, hat man gesagt, im Buch Jeremia steht das, wenn ihr mich von Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist, heißt bei Luther. Ich muss seinen Willen tun und das ist etwas, was ihn ausmacht, von Anfang bis zum Ende. Ich muss tun, was mein Vater mir sagt. Ich muss bei dem sein, was meines Vaters ist. Und die Frage ist, bist du bei dem, was deines Vaters ist? Bist du bei Gott? Suchst du ihn, seine Nähe, seine Weisung, sein Gebot, seine Liebe, seinen Trost? Und Jesus lernt das. Der weiß das auch nicht von Anfang an, sondern der lernt das mehr und mehr. Und wir müssen es lernen, mehr und mehr. Ich muss sein, wo gebetet wird, könnte man auch sagen, ja? Im Vaterhaus. Ich muss da sein, wo seine Kinder sind. Ich muss da sein, wo er im Mittelpunkt steht. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und das ist für mich eine ganz ernste Anfrage an uns als Gemeinde und vor allem auch an uns als Kirche, als Landeskirche in Mitteldeutschland. Sind wir das? Oder kreist unsere Kirche, kreisen unsere Gedanken immer nur um uns selber und um unseren Selbsterhalt? Oder wollen wir das, was des Vaters ist, was bei Gott ist? Wo er im Mittelpunkt ist, da finden ihn auch Menschen, da bin ich mir ganz sicher. Wo wir nur um uns selber kreisen, da findet man ihn nicht. Da ist er nicht nah, sondern er ist da nah, wo er im Mittelpunkt ist. Und darum lasst uns ihn im Mittelpunkt haben, in unserer Gemeinde, so verschieden wir sind. Er ist der, der uns verbindet und soll der sein, der uns verbindet. Jetzt kommt eine ernüchternde Aussage, Vers 50. Aber sie begriffen nicht, was er ihnen da sagte. Das kennen wir auch, so verdrängtes Wissen. Eigentlich weiß Maria das ja, Josef weiß es auch. Eigentlich wissen sie es, aber sie verdrängen es und das geht uns auch oft so. Und es ist auch ein Stück Programm des Lebens dieses Mannes, der 18 Jahre später am Kreuz hängt und als letzten Satz wieder Vater sagt und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das erste und das letzte Wort, das Jesus sagt, ist das Vaterwort. Wenn du Jesus verstehen willst, dann musst du Gott als den Vater suchen. Nicht als den Allmächtigen, dich nicht fragen, ob der Schöpfungsbericht stimmt oder sowas. Das ist Quatsch. Ist Gott dein Vater? Hast du ein Gegenüber, einen, mit dem du dich austauschst? Und vorher sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist das Programm seines Lebens, das er nicht verstanden wird. Vers 51, dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Die Liebe zu Gott löst nicht die Liebe zu den Eltern bzw. zu den Mitmenschen auf. Das ist mir auch nochmal wichtig. Manche Christen verwenden das ja auch als, also ihren eigenen Glauben manchmal als Ausrede, sich nicht um andere kümmern zu müssen, um ihre Eltern, ihre Verwandten. Dafür gibt es hier keinen Weg. Jesus geht mit und ist gehorsam. Und Jesus muss Geduld haben und Jesus muss die Werkstatt ausfegen und Jesus muss Bretter halten, wenn Josef sägt und er muss hinterher die Späne wegkehren und er muss Milch holen vom Milchmann in Nazareth und er muss Müll rausbringen. Jesus geht nach Hause und übt sich in Demut, 18 Jahre lang. Es gibt eine schöne Stelle, Martin Luther legt diese Geschichte mal aus und er schreibt dazu, er, also Jesus, der doch berufen ist, einen Bau auszuführen, dessen Breite und Länge, dessen Höhe und Tiefe niemand ausmisst, er trägt geduldig und gelassen seinem Pflegevater Josef die Zimmermannsaxt nach und hilft armer Leute Hütten bauen. So ist das. Und dann kommt ein Satz, da hat man ein Déjà-vu. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Für alle, die sich auskennen, das ist der Schlusssatz der Weihnachtsgeschichte. Das passiert schon mal und wird von Maria schon mal gesagt, als die Hirten, so verwahrloste Typen, an ihre Krippe, also an das Kinderbettchen kommen. Da wird Satz, genau wortwörtlich wird dasselbe gesagt. Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie versteht es nicht. Hat Lukas klar gesagt, hat keine Ahnung, versteht es nicht. Aber sie ist uns darin im Grunde ja auch ein Vorbild. Sie hakt das, was sie nicht versteht in ihrem Leben, nicht einfach ab. Sie überschreitet es auch nicht und sie drückt es auch nicht weg, sondern sie bewegt es in ihrem Herzen. Und sie wird es verstehen eines Tages. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und an Gnade bei Gott und den Menschen. Das wünsche ich mir für dieses Jahr, dass das unser guter Vorsatz ist, ja, dass wir zunehmen. Ich weiß, die meisten nehmen sich am Anfang Januar immer vor, dass sie abnehmen. Das könnt ihr auch machen. Aber dieser Vorsatz hier ist, ja, Jesus nahm zu an Weisheit. Und für Weisheit braucht man Leben. Und das weiß jeder, der schon älter ist als 10 oder so, dass Weisheit nicht gelesen werden kann, sondern das muss man lernen. Und das lernt man nur im Leben. Und das lernt man nur, wenn man sich dem Leben wirklich aussetzt und wenn man das, was einem begegnet, nicht überbrüllt. Und das dauert bei Jesus 18 Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass der, als er so ein Teenager war und das da mitgekriegt hat, da im Tempel gedacht hat, ja, jetzt geht's los. Ich hätte das so gemacht, so als Teenager, so, ja, wo ich bin, ist vorne, los geht's. Und Jesus kehrt 18 Jahre lang die Werkstatt seines Vaters aus und macht eine Zimmermannslehre, wird Geselle, macht vielleicht seinen Meisterbrief, fängt an, die ersten Hütten zu planen und die ersten Türen zu zimmern. Die Jahreslosung für dieses Jahr, die heißt, ist auch ein Jesuswort, heißt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn du wissen willst, wenn, also Jesus sagt, ich musste sein bei dem, was meines Vaters ist. Wenn du wissen willst, was Gott in der Tiefe ausmacht, dann sage ich dir, dieses Wort ist es, Barmherzigkeit. Und wenn du bei dem sein willst, was Gott ist, dann musst du lernen, barmherzig zu sein. Und darin zuzunehmen in diesem Jahr, egal, man kann auch 10 Kilo abnehmen, das finde ich auch gut, schön Sport machen, schön gesund bleiben, alles wunderbar. Kann auch weniger Fernsehen gucken oder weniger am Handy daddeln oder nicht mehr rauchen oder weniger Wein trinken oder kann man sich alles vornehmen. Aber ich würde mir wünschen, dass das unser guter Vorsatz wird für 2021. Ich möchte barmherziger sein. Mit mir selbst und mit den anderen. Und das gilt es zu lernen, Tag für Tag. Und dazu wünsche ich euch, uns miteinander, seinen Segen für 2021, dass es ein Jahr wird, in dem wir lernen, barmherzig zu sein, nach seinem Vorbild. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.